Das, die Top 5 befasst sich nochmal mit dem Thematik des Erstanwendungsjahres nach der CSRD. Der Marco Liepe hat nochmal zusammengestellt, so ein bisschen, was wir jetzt an aktuellen Erkenntnissen dazu haben. Ich denke, die finale Antwort können wir immer noch nicht geben, aber wir nehmen nochmal in uns eine Dreiviertelstunde Zeit, um die Situation nochmal zu beleuchten und zu diskutieren. Denn soweit übergebe ich jetzt das Wort an Marco Liepe.
Vielen Dank. Dann teile ich noch die Folien. So, man müsste jetzt was sehen. Genau, wir hatten gerade auch schon bei Aktuelles das Thema Substance Proposal, dass das ja final ausverhandelt ist und dass wir nur noch auf die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt warten. Das DSC hat auch ein Briefing Paper als Überblick nochmal zu diesem Omnibus 1-Paket im Hinblick auf zur Nachhaltigkeitsberichterstattung veröffentlicht, wo ja dann mehrere Aspekte verarbeitet wurden. Zum einen die Stop-the-Clock-Richtlinie, die ja Änderungen an den Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verursacht hat, die aber schon final auch im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde. Das ist dieses Substance Proposal. Und ja, in den letzten Wochen gab es nichtsdestotrotz dann doch nochmal ein paar Fragen, ein paar Unsicherheiten, dadurch, dass jetzt so viele Änderungen kamen, wir auch noch kein deutsches Umsetzungsgesetz haben. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem zeitlichen Anwendungsbereich? Wer muss denn jetzt was machen? Da gab es jetzt auch ein neues Mitgliedstaatenwahlrecht nochmal. Müssen wir natürlich schauen, ob Deutschland das auch umsetzt. In diesem Themenkomplex wollten wir jetzt nochmal in diesem Talk für eine Dreiviertelstunde maximal behandeln. Erstmal als Überblick nochmal, gerne nochmal verwiesen auf unser Briefing Paper. Also dieser zeitliche Anwendungsbereich zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der richtet sich ursprünglich mal nach Artikel 5 der CSRD, das ist auch immer noch so. Und jetzt Artikel 5 der CSRD ist, wie gesagt, ein bisschen komplex mittlerweile auf EU-Recht, also auf EU-Rechtsebene und auch im nationalen Recht. Warum erstmal im nationalen Recht? Naja, wurde noch nicht umgesetzt in deutsches Recht, diese Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Okay. Und auf EU-Ebene haben wir die Stop-the-Clock-Richtlinie, die hat bereits Änderungen an der CSRD verursacht. Man kann sich auch schon die konsolidierte Fassung der CSRD mittlerweile anschauen. Und halt werden diese Vorschriften und explizit dieser Artikel 5 zukünftig durch das finale Substance Proposal noch geändert. Dadurch wird halt diese ganze Gemengelage ein bisschen unübersichtlich. So, vom Grundkonzept her bleibt durch die Stop-the-Clock-Richtlinie diese Logik der drei Wellen von verpflichteten Unternehmen erhalten. Allerdings, diese drei Wellen beziehungsweise zwei der drei Wellen werden später zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Okay. Durch das Substance Proposal hingegen wird die Logik der drei Wellen aufgehoben und durch neue Schwellenwerte ersetzt. Dabei gelten die neuen Schwellenwerte für ab dem 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahr. Daher diese Komplexität. Zusätzlich enthält das Substance Proposal jetzt noch ein neues Mitgliedstaatenwahlrecht für Unternehmen der ersten Welle, die dann zukünftig nicht mehr unter die neuen Schwellenwerte fallen. Okay, soweit, so gut. Intendiert es halt, dass diese neuen Schwellenwerte ab 1.1.2027 greifen und die EU-Kommission intendiert auch, dass dieses überarbeitete ESRZ1 auch für den 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahre greift, wobei noch in Diskussion ist, ob womöglich diese überarbeiteten ESRS auch schon früher zur Anwendung kommen können. Also auch hier die Intention zumindest der EU-Kommission auf ein einheitliches Vorgehen zur ESRS-Anwendung und zur verpflichteten Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Level 1. Wenn man sich jetzt mal anschaut, das sind die ursprünglichen Regeln zu CSRD, ein bisschen gelb markiert, dass man nochmal sieht, was für Unternehmen in welche Welle fallen. Wir haben in den Vorschriften in Artikel 5 Absatz 2 und Absatz 1, okay, da gibt es Buchstaben A, B, C und diese Buchstaben A, B, C sind diese sogenannten drei Wellen. Wir haben Welle 1 Unternehmen, die mussten nach EU-Recht für am oder nach dem 1.1.2024 beginnende Geschäftsjahre Nachhaltigkeitsberichte halt veröffentlichen. Das sind halt unsere großen Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten im Geschäftsjahr. Dann Unternehmen von öffentlichem Interesse mit Mutterunternehmen einer großen Gruppe mit mehr als 500 Beschäftigten. Spiegelbildlich gibt es diese Vorschrift auch noch auf die Emittenten, aber hier erstmal wirklich auf Unternehmensebene. Denn auf die zweite Welle sind dann alle großen Unternehmen ursprünglich mal gewesen für ab dem 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahre und alle Mutterunternehmen großer Gruppen. Und dann später gab es halt diese Welle 3 für kleine und mittlere Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind, für kleine, nicht komplexe Unternehmen, Institute und für firmeneigene Versicherungsunternehmen und firmeneigene Rückversicherungsunternehmen. Das waren die drei Wellen. Soweit, so gut. Das war die ursprüngliche Planung. Dann kam die Stocks-the-Clock-Richtlinie. Die hat diese drei Wellen, also die Buchstaben A, B, C, beibehalten. Aber für Welle 2 im Buchstabe B und für Welle 3 im Buchstabe C hat die Zeit nach hinten verschoben. Da war es denn, dass die Welle 2 erst für ab dem 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahre verpflichtet wird, nicht mehr 2025. Dann nochmal Welle 3 für ab 1. Januar 2028 beginnende Geschäftsjahre. Aber wie gesagt, diese drei Wellen, gab es nach wie vor diese Logik und dass diese Vorschriften wurden ja auch früher im Übungsblatt veröffentlicht, aber in Deutschland halt noch nicht umgesetzt. Jetzt haben wir dieses Substance Proposal, was sozusagen auf die Änderung der Stocks-the-Clock-Richtlinie nochmal aufspringt. Und hier sehen wir dann schon eine deutliche Veränderung. Also wir haben erstmal für diese ursprüngliche Welle 1 im Buchstabe A, da steht erstmal das Unternehmen, für Geschäftsjahre verpflichtet werden, die zwischen dem 1. Januar 2024 und am 31. Dezember 2026 beginnen, das ist eine neue Formulierung, denn aber in Ziffer 1, 2, 3 gibt es immer noch diese Unternehmen von öffentlichem Interesse, die da drinstehen. Und jetzt in Buchstabe B, diese zweite Welle, wo er ab dem 1. Januar 2027 steht, durch die Stocks-the-Clock-Richtlinie, werden jetzt neue Schwellenwerte eingeführt. Also erstmal wird gestrichen, dass es für große Unternehmen gilt. Stattdessen steht jetzt noch von Unternehmen, deren Mitarbeiterzahl zu ihrem Bilanzstichtag im Durchschnitt des Geschäftsjahres 1000 Mitarbeiter halt übersteigt. Das ist dieser neue Schwellenwert für die Mitarbeiterzahl und dann zusätzlich die neuen Umsatzerlöse für 450 Millionen Euro. Das sind also mehr als 450 Millionen Euro, denn diese Ziffer 2 gibt es dann auch nochmal für Mutterunternehmen von Gruppen, die diese Schwellenwerte überschreiten. Das ist denn, könnte sagen, die neue Welle 2, aber irgendwie nicht, weil gleichzeitig halt alle Unternehmen darunter fallen, also unter ab 1. Januar 2027 fallen alle Unternehmen darunter, nicht mehr die Unternehmen der ersten Welle. Es gibt nur noch eine Welle eigentlich, die Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern und 450 Millionen Euro Umsatzerlöse. Solche Unternehmen der Welle 1, die diese Schwellenwerte nicht mehr erreichen, fallen aus dem Anwendungsbereich raus. Und die ehemaligen Welle 3 Unternehmen, Buchstabe C, die werden halt gar nicht mehr verpflichtet. Es gibt keine drei Wellen mehr, es gibt dann noch ab 2027 eine Welle oder ein Kreis von verpflichteten Unternehmen. Das sind so die Änderungen des Substance Proposal, die jetzt derzeit dann im Bundestag gerade diskutiert werden, denn im deutschen Umsetzungsgesetz umgesetzt werden müssen.
Also das, können wir noch einen zurückgehen? Das ist ja, das Interessante ist ja immer so, diese ziemlich lang formulierte Geschäftsjahre, die zwischen dem 1. Januar 24 und 31. Dezember 26 beginnen, ne?
Beginnen, genau.
Das deutet dann aber auch auf eine Möglichkeit für Mitgliedstaaten, das in ihrem Sinne dann zu interpretieren. Oder wie ist das dann zu lesen? Oder das wissen wir da was Genaueres dazu?
Also unser Verständnis, wir haben das jetzt auch schon mal diskutiert, ist denn wirklich diese Welle 1 Unternehmen, gibt es denn so lange, bis sie dann irgendwann danach für ab dem 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahre, was ja auch ein abweichendes Geschäftsjahr sein kann, dann zu sozusagen Welle 2 Unternehmen, die dann also diese 1000 Mitarbeiter 450 Millionen übersteigen. Sobald sie in dieses erste Geschäftsjahr für die neuen Schwellenwerte kommen, sind sie halt berichtspflichtig, 27 oder nicht. Und bis dahin müssen sie das alte sind sie halt weiterhin drin. Also sagen wir mal, ein Welle 1 Unternehmen hat ein Geschäftsjahr, was Mitte 2026 beginnt. Dann ist es noch berichtspflichtig, obwohl es weniger als 1000 Mitarbeiter und weniger als 450 Millionen Euro Umsatzerlöse hat, weil das Geschäftsjahr halt Mitte 2026 begonnen hat. Dann ist dieses Geschäftsjahr irgendwann vorbei. Dann beginnt das neue Geschäftsjahr Mitte 2027. Dann muss das Unternehmen prüfen, ob es halt die neuen Schwellenwerte 1000 Mitarbeiter 450 Millionen übersteigt oder nicht. Das ist erstmal der Usus, so ist es intendiert, ohne dieses gewisse Mitgliedstaatenwahl, was ich schon mal gesagt habe, was nochmal eine neue Komplexität reinbringt.
Okay, gut.
Ja, aber keine drei Wellen mehr, sondern ab 27 nur noch 1000 Mitarbeiter und 450 Millionen Euro Umsatzerlös. So, dieses neue Mitgliedstaatenwahlrecht, das hat jetzt nochmal eine neue Komplexität reingebracht, wo wurde aber erlassen mit der Idee, Unternehmen zu entlasten. Das ist halt auch wahrscheinlich der Grund, warum wir diesen Top hier nochmal Ihnen vorstellen wollten, weil da kamen dann tatsächlich Fragen jetzt, für wen gilt dieses Mitgliedstaatenwahlrecht, was hat es damit auf sich, weil ja die Gesetzessystematik ist ein bisschen komplex und den sowieso schon komplexen Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich, weil die so oft geändert wurden. Aber ich fange jetzt mal an, also Artikel 5 Absatz 2 CSRD gibt es jetzt einen neuen unter Absatz 5. Das ist ein neues Mitgliedstaatenwahlrecht drin. Also das können Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen, müssen sie aber nicht. Hier sind wir darauf angewiesen zu schauen, was der deutsche Gesetzgeber hier intendiert, beziehungsweise wie die Verhandlungen im Bundestag weitergehen. Aber ja, im Endeffekt geht es darum, dass Unternehmen der Welle 1, die derzeit nach EU-Recht verpflichtet sind zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber diese neuen Schwellenwerte nicht überschreiten von 1.000 Mitarbeitern und 450 Millionen Umsatzerlöse, dass die befreit werden können von der Berichterstattung für die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2026 beginnende Geschäftsjahre. Also genau dieses Beispiel, was Georg gerade gesagt hat. Eigentlich müsste so ein Welle 1 Unternehmen, wenn zum Beispiel Mitte 2026 beginnendes Geschäftsjahr hat, wäre immer noch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Allerdings können hier Mitgliedstaaten halt bestimmen, naja, wenn klar ist, dass dieses Unternehmen diese zukünftig neuen Schwellenwerte nicht überschreitet, dann kann es jetzt schon von der Nachhaltigkeitsberichterstattung befreit werden. Gibt es auch neue Erwägungsgründe, 18a für Unternehmen und 19a für Emittenten. Da wird es auch nochmal geschrieben, dementsprechend werden Unternehmen, die unter Buchstabe A fallen, also Welle 1 Unternehmen, aber nicht unter Buchstabe B, Unternehmen, die neuen Schwellenwerte überschreiten, in der durch die vorliegende Richtlinie, in Klammern Substance Proposal, geänderten Fassung, ab dem oder nach dem 1. Januar 20 beginnenden Geschäftsjahr nicht mehr in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Um den Aufwand so rasch wie möglich zu verringern für solche Welle 1 Unternehmen, sollte es den Mitgliedstaaten dennoch gestattet sein, diese Unternehmen für die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2026 bestehende Geschäftsjahre von den Berichtspflichten zu befreien. Die Mitgliedstaaten müssen diese Ausnahmeregelung in einer Weise umsetzen, die die Einhaltung des Grundsatzes der Rechtssicherheit gewährleistet. Okay, also ich würde sagen, dieser Grundsatz der Rechtssicherheit muss eh immer gewährleistet sein, aber okay, hier nochmal eine Klarstellung. Nichtsdestotrotz, Unternehmen der Welle 1 können halt befreit werden für Geschäftsjahr 2025 und 2026, wenn klar ist, dass sie diese neuen Schwellenwerte nicht überschreiten. Bisher ist uns nicht bekannt, wir kennen diese Formulierungshilfe, deswegen wird vorne nicht, ob der deutsche Gesetzgeber dieses Mitgliedstaatenwahlrecht ziehen wird. Vermutlich, also Georg, kannst gerne einbringen, ich vermute mal ganz stark, ja. Das ist ja auch irgendwie gerade für Deutschland, was ja die Vorschrift noch gar nicht umgesetzt hat und wo die deutschen Unternehmen teilweise noch gar nicht verpflichtet sind und auch noch nicht freiwillig diese Nachhaltigkeitsberichterstattung veröffentlicht haben, ist das hier natürlich nochmal ein Geschenk. Genau, Schlussfolgerung, Unternehmen der ersten Welle, welche die neuen Schwellenwerte des Substance Proposal nicht überschreiten, können bereits für das Geschäftsjahr 2025 und das Geschäftsjahr 2026 befreit werden, anstatt erst für das Geschäftsjahr 2027. So haben wir die Regelung verstanden, so haben wir es auch schon in diversen Diskussionen mal durchdacht und auch jeder andere, mit dem wir diskutiert haben, sind zu diesem Schluss gekommen, da wird halt die Intention hinter diesem Mitgliedstaatenwahlrecht eine Vereinfachung für Welle 1 Unternehmen, die diese Schwellenwerte nicht überschreiten. Und ja, wir müssen halt warten auf das deutsche Umsetzungsgesetz. Soweit erstmal Fragen, weil wirklich diese Rechtssystematik, wenn man sich mal diese ganzen Änderungen von Artikel 5 durchschaut, also ich kann mich noch an Diskussionen mit Thomas erinnern vor ein paar Monaten, als dieses Substance Proposal mal raus, vor ein paar Monaten, das gute Anfang letzten Jahres. Das war, mussten wir uns auch erstmal wirklich selber so eine Track-Changes-Version hier bauen, bis wir verstanden hatten, wie die ganzen Systematiken funktionieren. Auch dieses Mitgliedstaatenwahlrecht war ursprünglich meiner Meinung nach nämlich gar nicht enthalten. Im Kommissionsvorschlag wurde dann aber im Zuge der finalen Einigung zum Substance Proposal nochmal eingefügt. Zumindest für Deutschland ist es auf jeden Fall eine Erleichterung zu vermuten, dass das der deutsche Gesetzgeber das auch.
Kam das denn aus dem Ratsdokument oder aus dem Parlamentsdokument zum Schluss?
Oh, müsste ich nochmal gucken im Detail. Das steht über sich nicht mehr. also im Nachgang im Protokoll nochmal gerne nachliefern. Mir war so, als wäre es das Parlament gewesen, aber ich werde nochmal im Nachgang das eruieren und das Protokoll schreiben.
Aber das würde auch nicht bedeuten, dass man soweit jetzt eine erweiterte Ausnahmemöglichkeit hätte, zu sagen, man könnte mit der Umsetzungsgesetzgebung bis praktisch die verpflichtend erst ab 1.1.27 einzuführen.
Wie? Also man muss ja, also habe ich nicht verstanden.
Ich meine jetzt nur, wenn man jetzt sagt, sind wir umsetzungspflichtig oder nicht? Also
Klaus nee, das geht nicht.
Ich glaube, das ist genau der Trick mit der mit diesem Satz zur Rechtssicherheit. Ich kann es nicht lösen, indem ich einfach kein Gesetz mache.
Ach so.
Ja, ich glaube genau dafür ist der Satz mit der Rechtssicherheit da. Ich muss quasi, ich kann es nicht einfach aussitzen, ich muss es regeln. Und nicht einfach warten, bis 2027, quasi das Gesetz nur für 2027 erlassen. Ich glaube, das ist genau das, was dieser Nebensatz oder Nachsatz da sicherstellen soll.
Das kann gut sein. Auch nochmal als Hintergrund, Deutschland ist mittlerweile schon im zweiten Vertragsverletzungs-, nicht Verfahren, aber zumindest Deutschland verstößt schon gegen die Vorschriften der ursprünglichen CSRD, da gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren. Und wir verstoßen schon gegen die Stop-the-Clock-Richtlinie, die hätte nämlich Ende letzten Jahres auch umgesetzt sein müssen. Wir verstoßen jetzt sozusagen schon gegen zwei EU-Richtlinien, womöglich ist eine gute Idee nochmal zu diesem letzten Satz.
Und wir verwehren denen über fünf, also die zwischen 500 und 1.000 sind jetzt gerade die Erleichterung, dass sie dann, die müssen ja nicht finanzielle Erklärung machen.
Genau. Wäre das die Konsequenz dann, Nicolette? Also was man jetzt sagt,
wenn es nicht umgesetzt ist, gilt die alte Rechtslage, dann gilt halt 500. Also das heißt, dieses ganze Gequatsche von wegen, ja, wir müssen jetzt, ne, Formulierungshilfe, bla bla bla, und das dauert alles noch, warum kann man das im Übrigen nicht im Dezember schon sagen, dass es keine Rückwirkung geben wird und dass es nicht kommt, wenn man weiß, wie kompliziert es ist, ich verstehe es nicht. Aber jetzt sitzen wir da und die über 500, die müssen berichten, bis, klar, natürlich, nehmen wir mal an, dass jetzt im Laufe des 26 das Ding dann über die Bühne läuft und da es ja die Verpflichtung sich immer auf das gesamte Jahr bezieht, ist es jetzt dann nicht dramatisch mehr, aber trotzdem gilt auch, also für das letzte Jahr, die über 500, die sind halt immer noch in der nicht finanziellen Erklärung. Für die gilt ja keine andere Grenze, fertig, solange hier nichts umgesetzt ist. Da kann also ich halt
zwischen 500 und 1.000 könnte ich dann profitieren von einer Umsetzung, dass klargestellt wird, ich brauche jetzt keine nicht finanzielle Erklärung mehr zu machen, sondern wenn überhaupt, ist für mich nur interessant, ab 1.1.27, falls ich dann diese Schwellen überschreite, 1.450 Millionen, ne?
Ja. Genau, und warum wird es nicht komplett, also dass man sagt, man muss das gesetzlich umsetzen? Ich habe ja die alte Welle eigentlich, die jetzt hätte, also aus Perspektive jetzt rein von Europa, ich habe ja die alte, die jetzt schon verpflichtet sind und auch künftig die Schwellenwerte überschreiten, die will man ja nicht rausnehmen. Jetzt und dieses Rausnehmen ist ja nur für die, die eben dann sonst Gefahr laufen, halt nur ein Jahr berichten zu müssen oder zwei. So habe ich das verstanden als Idee, aber.
Martin Bolten?
Das habe ich jetzt nicht.
Ein bisschen näher mit dem Mikro, weil wir hören nicht.
Ja, also, sorry, das runterklappen. Nicolette, kann mich jetzt hören?
Ja,
jetzt besser. Okay. Ja, okay. Nicolette, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil die zur nicht finanziellen Erklärung verpflichtet sind, die Kapitalmarktorientierten, die bleiben ja verpflichtet, bis halt die neue Gesetzgebung gilt. Jetzt habe ich irgendwie diesen Zwischenschritt. Die
Kapitalmarktorientierten über 500 bleiben verpflichtet.
Genau.
Sowieso.
Genau. Aber es kommt da keiner jetzt da hinzu, bis wir nicht das
Gesetz haben. Aber wenn du es umsetzen würdest, das Gesetz, oder wenn es jetzt umgesetzt worden wäre,
aber da passiert ja nicht. Wir können ja nicht in die Vergangenheit.
Also naja,
wenn die jetzt umsetzen, dann werden die ja wahrscheinlich das auch mit dieser Erleichterungsregelung dann für 2027 erlassen. Und die bisher zur NFE verpflichtet sind dann halt im Prinzip so Welle 1 Unternehmen und haben dann die volle Packung schon vorher zu erfüllen. Also wär mein Verständnis.
Alexander Fehler hat noch eine Idee dazu oder eine Frage?
Nee, ich habe nur eine Frage. Also im Prinzip, das, was Nicolette beschrieben hat, würde ja dann im Prinzip für die kapitalmarktorientierten Unternehmen gelten, die weniger als 1000 Mitarbeiter haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann ist die Frage, wie viele können das sein? Ich weiß es nicht. Einer? Nee, ich quatsche. Also ich weiß es wirklich nicht.
Ich glaube, im kapitalmarktorientierten Bereich.
Es sind schon einige.
Ja.
Ich habe es mir mal angeguckt, für kapitalmarktorientierte Unternehmen, nicht für Versicherungen, gibt es ja auch noch als Unternehmen von öffentlichem Interesse und viel zu tun. Aber bei Unternehmen, kapitalmarktorientierten Unternehmen, bin ich, glaube ich, auf 16 oder so gekommen. Wenn man eine Datenbank jetzt nur noch einfach mal die Schwellenwerte, nur die Schwellenwerte geguckt, so Pi mal Daumen 16, das ist ein DAX-Segment. Das war auch nicht mehr die neueste Übersicht mit den Schwellenwerten, aber es gab auf jeden Fall ein paar.
Gero Boter hatte die Hand gehoben als nächstes.
Ja, das sind schon einige Unternehmen, auch dann im Banken- und Versicherungsbereich. Und ja, natürlich, klar, je später es umgesetzt wird, desto später, da bin ich komplett bei Nicolette, können Sie von der Erleichterung profitieren.
Martin, Bolton?
Ja, stimme ich Gero voll zu. Ich wollte nur sagen, weil insgesamt die NFE machen ja nur rund 250 bis 300 Unternehmen insgesamt. Ne? Und dann sprechen wir ja nur über die, die nochmal unter diesen 1000 sprechen.
Ich kann da mal Martins Frage und bei Nicolette neue Komplexität mit diesem, wer muss jetzt noch eine nicht finanzielle Erklärung machen und wer muss die Nachhaltigkeitspflicht nach neuem Recht machen? Da kommt eine neue Komplexität hinzu, dadurch, dass Deutschland das Recht, EU-Recht, wie es geht, noch nicht umgesetzt hat und der EU-Gesetzgeber hält sich natürlich an die Logik des EU-Rechts. Beim deutschen Umsetzungsgesetz werden wir zwei Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich sehen. Das hat sich schon beim Regierungsentwurf nämlich abgezeichnet. Wir werden eine Vorschrift bekommen, wann das neue Recht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erstmalig anzuwenden ist. Wir werden zeitgleich oder da konsistent dazu eine zweite Vorschrift bekommen, bis wann die alten Vorschriften zur nicht finanziellen Erklärung anzuwenden sind. Und daran wird sich dann abzeichnen, wer ist für was, wie lange verpflichtet. Deswegen hier nochmal die Betonung auf das deutsche Umsetzungsgesetz. Weil tatsächlich kann sich die Frage stellen, ob der Regierungsentwurf da auch so eindeutig und so gut formuliert war zum zeitlichen Anwendungsbereich, welche Unternehmen zu was zu machen sind. Da gab es auch so eine Diskussion, weiß ich, IDW intern die Vorschriften zu verstanden ist, auch DSC intern. Da müssen wir wirklich auf das deutsche Umsetzungsgesetz warten. Aber da wird es, kann man hoffentlich, eindeutig definiert sein, welche Unternehmen noch wie lange zu den finanziellen Erklärungen überhaupt verpflichtet sind. Weil das konnte der EU-Gesetzgeber natürlich nicht antizipieren, diese besondere Situation in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten, die jetzt seit Jahren nicht umgesetzt haben.
Aber das betrifft das jetzt nicht, das steht ja von den Berichtspflichten zu befreien. Ne? Das ist ja insoweit nicht ganz klar, was dann die Berichtspflichten sein mögen, im Sinne von, dass wir dann die Frage eröffnet, dass dann auch die Befragung von einer nicht finanziellen Erklärung.
Ja, also nach EU-Recht gibt es ja diese nicht finanzielle Erklärung gar nicht mehr. Es gab mal ein FAQ-Dokument der Europäischen Kommission, wie lange Kreditinstitute zumindest noch zur nicht finanziellen Erklärung verpflichtet sein sollen. Das ging tatsächlich über das Geschäftsjahr 2024 hinaus. Es war aber zum A nur ein FAQ, also Level 3, und B nur für Kreditinstitute. Die Situation ist auch ein bisschen verworren. Aber hier steht schon eindeutig drin, Artikel 1, Nummer 14, wie Artikel 2 nachzukommen, das sind diese Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also Artikel 1 ist dieser ganze 19a, Bilanzrichtlinie 29a, diese originären Nachhaltigkeitsberichtspflichten. Da wird schon eindeutig gesagt, für was diese Befreiung gilt und was nicht. Artikel 2, also ich müsste mal gucken, wie es bei der CSPD ist, darauf habe ich mich jetzt nicht fokussiert, aber da gibt es ja diese Kohortenlogik gar nicht, deswegen dürfte das hier meines Erachtens gar keine Rolle spielen, sondern wirklich nur für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die ist halt dieses im oberen fett markierten Absatz, dritte Zeile von unten, um Artikel 1 sowie Artikel 2 nachzukommen. Artikel 1 ist dieses originäre Nachhaltigkeitsberichterstattungsvorschriften, wie sie ursprünglich mal im CSRD angelegt. Artikel 2 auch.
Also würdest du Berichtspflichten unten nur auf die CSRD also von den Berichtspflichten zu befreien, nur auf CSRD beziehen, weil es das andere gar nicht mehr gibt?
Genau, weil meines Erachtens hatte die CSDDD, müsste ich nachgucken, aber hatte ja gar eine ganz andere Logik, was die Schwellenwerte anbelangt, welche Unternehmen verpflichtet sind. Das waren ja meines Erachtens halt nicht nur diese klassischen nach Bilanzrichtlinie Kapitalgesellschaften, Versicherungsunternehmen, Kreditinstitute, sondern wirklich alle Unternehmen, auch Personengesellschaften. Diese Vorschriften hier beziehen sich wirklich auf diese Kohortenlogik, wie es sie dann nicht mehr gibt. Das haben wir auch so in unserem Briefing Paper übrigens beschrieben. Ich kann nur darauf verweisen, haben wir diesen Aspekt halt auch schon gesehen, der ist jetzt nicht neu. Die sind etwas komplex anmutenden, oder die sind nicht an, die muten nicht nur an, die sind auch komplex. Da haben wir im Briefing Paper auch noch ausführlicher sind wir darauf eingegangen, wie diese Kohortenlogik geändert wird, wer was ab wann berichten muss, und wie dieses Mitgliedstaatenverhältnis zu verstehen ist. Also ich glaube, was ich für Feedback bekomme, unser Briefing Paper hat da eher geholfen, die Verwirrung ein bisschen zu lichten, als dass es schädigend war.
Wir wollen das jetzt nicht in Abrede stellen, dass wir dann einen Beitrag geleistet haben. Wir wollen ja nur im Sinne von Verständnis, wo dann die möglichen Handlungsfelder liegen. Und gibt unter Umständen nicht deutsche finanzielle Erklärung jetzt für 26 oder müssten wir die eigentlich dann kassieren? Ne?
Aber wie gesagt, dadurch, dass der EU-Gesetzgeber diese Sonderlocke für Deutschland, einige andere Mitgliedstaaten ja auch, Deutschland ist ja nicht ganz alleine, müssten wir da wirklich auf die konkreten Formulierungen des deutschen Gesetzgebungsverfahrens warten, weil da waren wirklich zwei Vorschriften, die mal deckungsgleich waren für jede Kohorte im Regierungsentwurf, wann die neuen Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung anzuwenden sind und wie lange die alten Vorschriften zur nichtfinanziellen Erklärung anzuwenden sind. Und diese Logik, die gibt es so nicht nach den EU-Vorschriften. Da steht nur, wenn neues Recht anzuwenden ist. Deswegen gucken wir der deutsche Gesetzgeber dieses Mitgliedstaatenwahlrecht und die Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich umsetzt.
Aber das ist ja kein, also Mitgliedstaatenwahlrecht bezogen jetzt auf die neue Logik, ne? Wenn man jetzt sagt, man hat noch eine alte Berichtspflicht unter, also so nach der nicht finanziellen Erklärung, nach dem alten NFRD-Regime, ist es ja dann wie ist ja dann soweit am deutschen Gesetzgeber zu sagen, wollen wir das noch mit einer Pflicht versehen oder nicht? Weil EU-Zwang gibt es ja in dem Zusammenhang da nicht, ne?
Ja. Meines Erachtens durchaus. Und da hat der Gesetzgeber tatsächlich nochmal spielt wirklich einiges im nationalen Recht, da unabhängig von den EU-Vorschriften umzusetzen, seine Vorstellungen oder durchzusetzen.
Okay, das ist ja das, was eben du gesagt hast, Nicolette, ne? Im Sinne von, warum muss ich das dann noch machen? Eigentlich danach wahrscheinlich dann nicht. Ne?
Ja, genau.
Und es gab diese Logik, wie lange altes Recht nach NFRD noch anzuwenden ist, da gab es auch schon Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich im damaligen Regierungsentwurf. Die waren meines Erachtens aber leider nicht so eindeutig wie gewünscht. Da hatten wir auch schon mal gesagt, also das IDW hat ja auch gesagt, naja, wir verstehen es so, allerdings kann man es auch anders sehen.
Aber es wäre zumindest ja hilfreich, wenn man sagt, man würde das eindeutig bestimmen, im Sinne von, ist da jetzt noch was zu tun oder nicht zu tun. Dann.
Also wir hatten in unserer Stellungnahme auch geschrieben, dass am besten wäre natürlich, wenn Unternehmen dann befreit werden, A, von der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn irgendwann das neue Recht greift, aber B, nicht länger verpflichtet sind, auch eine nicht finanzielle Erklärung zu machen, die ja im Zweifel gar nicht mehr, wo die ESRS keine Rolle spielen, verpflichten. Und wer liest das denn noch dann? Also dieser nicht finanzielle Erklärung macht ja wenig Sinn. Aber das ist dann wirklich Rechtsetzung vom deutschen Gesetzgeber, wie gut oder eher schlecht diese Vorschriften ja umsetzt. Also auch so mal gefragt, ist hier aus der Runde jemand bekannt, dass sich der deutsche Gesetzgeber mit dieser Frage schon intensiv auseinandergesetzt hat? Gab es da schon mal irgendwie durch Verbände direkte Kontakte? Also wir tauschen uns halt regelmäßig mit BDI und VC.
Das ist jetzt ein Thema, das ist eine politische Entscheidung. Dann. Nur wenn man jetzt mal sagt, rein faktisch gesehen, im Sinne von, was ist jetzt die Notwendigkeit hier zu tun, wenn man jetzt mal die Gesetzgebung so nimmt, wie es jetzt steht und liegt, habe ich leider gewisse Freiheitsgrade. Im Sinne von Rechtssicherheit, das war eben der Punkt, glaube ich, von Klaus Hufschlag, im Sinne von, was vermitteln wir denn hier in dem Zusammenhang Rechtssicherheit müssen, müsste man ja genau sagen, was man in dem Zusammenhang gerne hätte dann, ne? Und würde auch darauf hindeuten, wenn er sagt, ich will diese NFRD-Situation klären, wie lange soll denn das noch gehen, dann sollte man das auch am besten genau sagen, was man da gerne hätte dann, ne?
Fraglich ist halt auch, ich finde es schon als eine Erleichterung, es ist halt so, bloß für Unternehmen, die wirklich Geschäftsjahr 1. Januar 2025 beginnen hatten, die werden ja jetzt mitten in der Berichtssaison sein, die werden mitten im Schreien sein für die Unternehmen.
Ja, das ist natürlich 25, glaube ich, ist der Zug ja insoweit, ist fast schon abgefahren im Sinne von, und wir reden eigentlich mit, sag mal so, von am interessantesten erscheint mir jetzt der Geschäftsjahr 26, wie man damit umgeht dann, ne?
Richtig. Oder vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahre gibt es ja auch noch einige größere Unternehmen tatsächlich, die ja auch ein abweichendes Geschäftsjahr haben. Für die wäre natürlich gut, wenn das solche Umsatzgesetze nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Auf jeden Fall dieses Mitgliedschaftenwahlrecht ist A neu und B, denke ich, eine echte Vereinfachung. Wie groß und in welchem Umfang muss ich dann zeigen, wie es genauer formuliert ist, aber es hat das Potenzial, für Entlastungen zu sorgen.
Okay, gut. Gibt's sonst noch, also wie gesagt, die mit Bezug auf das Geschäftsjahr 25 haben wir schon mal diskutiert. Auch da liegt es ja letztendlich am deutschen Gesetzgeber, dass dann klarzulegen. Das sind wahrscheinlich dann die Formulierungshilfen, die das IMJV da für den Bundestagsprozess dann da vorbereitet. Und da nochmal, wenn wir jetzt mal da nochmal da drauf blicken, die Berichtssaison steht ja an. Und ich denke, da kann man soweit nach wie vor konstatieren, letztendlich wird man dann von den faktischen Entwicklungen da wahrscheinlich im Moment ist gerade schon überholt, was das Thema Geschäftsjahr 25 angeht. Aber da gibt's auch insoweit keine neue Erkenntnis. Frag jetzt mal nicht, Marco, in deine Richtung, sondern wenn man sagt, okay, in andere Richtung noch mal jemand was gehört hätte, was diese Behandlungsgeschäftsjahres 25 angeht. Auch keine neue Erkenntnis. Was zumindest die, wenn man jetzt mal guckt, wo wir da stehen, das ist nach wie vor nahelegen würde, zu sagen, wir, dass das 25er Geschäftsjahr ist, mal dann soweit dann nicht, soweit es kaum Sinn machen würde, das nochmal unter ein neues Regime zu stellen.
Okay.
Gut. Das war der Top. So, gibt es sonst aus deiner Wahrnehmung, Marco, noch irgendwas, was wir im Zusammenhang mit dem Erstanwendungsjahr da besprechen sollten?
Sobald wir Lebenszeichen haben vom deutschen Umsetzungsgesetz, werden wir uns definitiv nochmal mit dem Fachausschuss dazu auseinandersetzen, wie diese Vorschriften dann umgesetzt worden sind. Generell deutsche Umsetzungsgesetz, aber speziell nochmal zum zeitlichen Anwendungsbereich, weil das ja wirklich ein Knackpunkt sein wird. Aber bis dahin nicht.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Tops.